Stimme sind unverwechselbar bei diesem Intro. Das ist Illegal Alien von Genesis vom gleichnamigen Album, das 1983 erschien. Der Song wurde so gut wie nie live gespielt, eigentlich nur bei der Mama-Tour, danach kaum noch. Wenn man sich das Video anschaut, dann tragen die alle Sombreros und Ponchos und Phil Collins hat beim Gesang auch so einen übertriebenen mexikanisch-spanischen Akzent geliefert. Das war sehr bewusst satirisch gemeint. Warum? Weil der Song entstanden ist, als die Genesis Band auf USA-Turnier gehen wollte und Probleme bei der Einreise hatte mit den Visa-Bestimmungen. Und das ist der perfekte Übergang zu meinem Talk mit Dennis Zimon von Pass Solution, den ich geführt habe, am Rande des QTA-Reisesommers in Mainz. Denn es geht genau darum, dass man solche Informationen und Dinge mit hoher Qualität und digital bereitstellen kann. Ich wünsche wie immer viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten. Denn wir reden mit den Profis.
Herzlich willkommen zu dieser Episode des Travelholics Podcasts und in dieser Episode begrüße ich Dennis Zimon von Pass Solution. Wir haben uns getroffen am Rande des QTA-Reisesommers in Mainz und ich finde, es wird Zeit, dass wir einmal über Pass Solution reden. Hallo Dennis.
Hi Roman, finde ich übrigens auch.
Ja, wir haben uns ein paar Mal verabredet, um endlich mal über deine Company zu reden, über deine Ideen zu reden, weil hilf mir mal, Pass Solution, du kannst ja gleich erzählen, wann es angefangen hat, aber das ist so eine Company, auch ein bisschen wie Egon von, man ist immer ein bisschen hinten, na, man ist jetzt nicht das erste Licht, was man sieht, ihr seid aber fast überall vertreten, denn viele, viele Reisebüros arbeiten mit euch, Veranstalter arbeiten mit euch, Reedereien arbeiten mit euch. Wie ist es damals entstanden, was macht ihr eigentlich?
Ja, genau. Wir sind auch eher, wir halten uns lieber gerne im Hintergrund, fühlen uns aber auch sehr, sehr wohl in der Position. Und wir bedienen ja auch erstmal eine relativ kleine Nische, die, glaube ich, aber immer mehr an Wichtigkeit zunimmt, was man ja auch durch die Entwicklung in den letzten Jahren gesehen hat. Also Covid war auf jeden Fall ein ganz klarer Gamechanger in dem Bereich. Vorher haben wir eine gesetzliche Pflicht erfüllt. Heute, glaube ich, wird mir jeder zustimmen, wenn wir sagen, dass wir einen sehr, sehr wichtigen Service leisten, gerade weil es halt eben um das Thema Einreisebestimmung geht. Das wird immer komplexer. Aber erstmal vielleicht zu unseren Anfängen. Also wie haben wir angefangen? Wir haben 2017 gegründet. Wir sind zwei Gründer. Ich mache das zusammen mit meinem Kollegen, dem Daniel. Und ja, die Idee ist mehr oder weniger auf etwas zufällig entstanden. Er ist schon auch etwas länger in der Branche unterwegs und haben uns dann halt eben mit dem Thema beschäftigt, dass da ein neues Gesetz kommt und haben dann diese Lücke gesehen, haben auch Kontakt in der Branche gehabt, haben das dann so ein bisschen abgeklappert, was man so davon denkt und daraus ist dann halt im Prinzip die Idee entstanden, uns in dem Bereich zu bewegen.
Das Gesetz, was damals kam, weil Pauschalreiserichtlinie?
Genau, Pauschalreiserichtlinie.
Pauschalreiserichtlinie hat damals vorgeschrieben, dass ich ein Informationsblatt aushändigen muss dem Kunden bei Buchung, damit er genau weiß, welche Bedingungen muss er erfüllen, um in sein Urlaubsland reisen zu können. Das Komplizierte war dabei dann auch noch zu wissen, okay, welche Nationalität hat er, welchen Pass hat er, wie lange ist der noch gültig und solche Sachen. Und das heißt, ihr habt tatsächlich einfach, ihr könnte man jetzt lapidar sagen, ihr verdankt eure Geschäftsideen den Brüsseler Politikern?
Runtergebrochen könnte man das so beschreiben, ja. Also genau. Also tatsächlich am Ende des Tages könnte man das so beschreiben. Ich glaube, viele Ideen bauen ja auch auf gesetzlichen Änderungen auf. Wir hatten damals auch überlegt, ob wir uns zum Beispiel auch allumfassend mit dem Thema auseinandersetzen sollten, also auch das Thema Formblatt etc. miterfüllen. Aber dazu haben uns halt einfach die Informationen gefehlt und wir wollten halt ganz einfach und ganz schlank halt starten und haben halt eben genau dieses eine kleine Segment Einreisebestimmung für uns gefunden. Und bis zu dem Zeitpunkt, zumindest soweit wir das beurteilen konnten, gab es auch niemanden, der in dem Bereich irgendwie allumfassend unterwegs war. Haben dann gemerkt nach der Laufe der Zeit, dass da schon noch ein Mitbewerber mit dabei war, aber halt noch relativ, sehr anders gearbeitet als wir, also nicht so modern, nicht auf Schnittstellen ausgerichtet, nicht versucht mit Automatisierung, sondern halt sehr, sehr viel manuelle Arbeit dahinter steckte. Und wir haben das halt einfach mal versucht, ein bisschen neu zu denken. Hatten dann auch direkt von Anfang an, das werde ich nie vergessen, ich war 2017 auch schon beim DAV-Kongress mit dabei in Rasch al-Khaimah damals. Und wir hatten dann auch schon einen Stand und wir hatten auch noch gar nicht so viel, aber wir hatten halt diesen Stand und es war sehr windig und irgendwie den ganzen Tag über ist nichts passiert Und dann kamen alle raus, so wie man das kennt, bei jeder Veranstaltung, sind halt zum Buffet gelaufen. Das Buffet war auch in der Nähe von den Ständen. Und dann kam ein Windstoß und mir ist das Roll-Up auf den Kopf gefallen. Und ab diesem Zeitpunkt, glaube ich, kannte mich die halbe Branche, weil mir erstmal ganz viele geholfen haben, das wieder hinzustellen. Und so kam man dann irgendwie in die Gespräche. Und wir haben direkt von Anfang an super viel Zuspruch bekommen, was richtig, richtig toll war. Ja, und dann haben wir halt einfach mal angefangen.
Und ihr habt gleich und konsequent auf das Thema Digitalisierung gesetzt. Jetzt haben wir eigentlich die Herausforderung, so wie ich mir das vorstelle, hast du auf der einen Seite die Idee, ich will das alles digitalisieren, und auf der anderen Seite hast du aber eine Datenbasis, die gar nicht digital ist. Wie habt ihr das gelöst?
Also am Ende des Tages ist es so eine Mischung. Natürlich musste man erstmal die Informationen beschaffen, und dazu gehörte natürlich auch erstmal ein Stück weit manuelle Arbeit mit dazu. Dazu gehörte, sich einen Überblick zu schaffen, wo bekommt man überhaupt die Informationen. Und Step by Step haben wir dann halt Prozesse entwickelt, wie wir eben nicht mehr manuell nach diesen Informationen suchen und sie dann auch abgreifen müssen, sondern wir das Ganze dann halt automatisiert zugespielt bekommen. Und bis heute arbeiten wir auch immer weiter daran, diese Prozesse zu verbessern. Ich glaube, gerade das Thema KI ist halt einfach auch ein super Ansatzpunkt, dass man diese Themen wesentlich effizienter gestalten kann. Und ja, das haben wir dann halt einfach immer uns wieder auf die Fahne geschrieben. Wir haben nie aufgehört, unser Produkt dahingehend auch weiterzuentwickeln. Wir haben zum Beispiel auch mit einem System angefangen, was wir nach 2 Jahren komplett neu gebaut haben, weil wir einfach direkt gesehen haben, wohin die Entwicklung geht, und wir gesagt haben, okay, das, was wir selbst das, was wir am Anfang gemacht haben, war uns zu statisch.
Okay, was war da der Schlüsselpunkt oder die Schlüsselbegebenheit? Habt ihr gesehen, okay, wir sind da zu langsam, können nicht alles abbilden?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, das ist auch, ich glaube, es gab nicht diesen einen Tipping Point, von dem man immer spricht. Ich glaube, es war einfach dieser Prozess. Es war dieser Lernprozess, den wir, weil wir ja auch im Prinzip wir hatten halt eine grüne Wiese. Und wir mussten dann irgendwie gucken, wie wir damit arbeiten. Und am Anfang musste alles super schnell gehen. Das heißt, wir haben es auch relativ einfach, also quick and dirty gemacht. Und dann irgendwann mal kam halt der Punkt, wo wir Zeit hatten. Wo wir Zeit hatten, über gewisse Themen nachzudenken, wo wir Zeit hatten, uns mit neuen Technologien auseinanderzusetzen. Wir waren zum Beispiel am Anfang auch nicht direkt in der Cloud, sind dann aber direkt gesehen, okay, wir müssen auf jeden Fall in die Cloud mit rein. Und so fügte sich im Prinzip das eine zum anderen, indem wir einfach nie gesagt haben, okay, wir sind schon, haben einen sehr hohen Standard, sondern wir wollen natürlich irgendwie schauen, dass wir uns da auch immer weiter verbessern. Und das ist aber auch tatsächlich auch eher immer der Bereich von meinen Kollegen gewesen, der sich dann mit diesen Themen auch immer weiter auseinandergesetzt hat, um zu gucken, okay, wie können wir es morgen noch besser machen. Also wir würden jetzt natürlich nicht alles preisgeben, weil das ja unser Gold ist. Am Ende des Tages kann man es aber eigentlich relativ simpel beschreiben. Wir kennen alle in Deutschland das Auswärtige Amt. Und so eine ähnliche Institution gibt es so fast in allen Ländern. Es gibt in Österreich gibt es eine Stelle, in der Schweiz gibt es eine Stelle, aber auch in UK und in diversen anderen Ländern, USA etc. Und diese haben wir identifiziert und beziehen halt von dort auch unsere Informationen.
Gibt es aber nicht zufällig einheitliche Datenformate?
Nein, das gibt es nicht. Stelle. Genau, das musste man aufbauen, und wir haben dann, wie gesagt, diverse Systeme entwickelt, dass wir halt eben nicht recherchieren müssen, sondern dass wir diese Informationen gepusht bekommen. Wir arbeiten zum Beispiel auch heute mit einem externen Dienstleister zusammen, der für uns auch ein Scraping vornimmt. Wir nutzen natürlich KI auch schon heute, wo wir das machen, und wir bündeln alle diese Informationen bei uns. Das Ganze wird dann ausgewertet. Wir haben in der Regel immer noch mal einen Verifizierungsprozess dahinter. Und wenn die Information dem bestanden hat, wird das bei uns mit eingepflegt.
Nun ist es ja so, ihr löst jetzt ein Problem, was die Weise, wo es eigentlich ja lösen müsste, nämlich dem Kunden richtig zu informieren. Ihr seid dann aber auch ihr seid ja in der Haftung eigentlich für die Richtigkeit dieser Information. Habt ihr einen Mangel Bauchschmerzen? Wo? Zu langsam fast eigentlich alles. Also, wie hoch ist dieses Qualitätslevel, was ihr tatsächlich erreicht? Seid ihr bei 99,9% richtig und verfügbar und aktuell?
Ja, also wir hatten letztes Jahr, um einfach mal eine Zahl zu nennen, wir hatten letztes Jahr 44 Millionen Abfragen, die über unsere Server gelaufen sind, und wir hatten eine Datenqualität von 99,9%.
Tatsächlich, ich hatte es gewartet, aber...
Tatsächlich ist das so. Ja, haben wir. Worauf wir auch sehr, sehr stolz sind, weil das ist am Ende des Tages, wir haben jetzt am Anfang viel über Technologie gesprochen, wir haben darüber gesprochen, wo sich das alles so hinentwickelt. Das sind auch super wichtige Themen, gerade für intern gesehen. Aber für unsere Kunden zählt am Ende ja eigentlich nur die Richtigkeit, weil bei unserem Businessmodell ist es so, wie du es gesagt hast, es gibt ein richtig und es gibt ein falsch. Es gibt nichts dazwischen. Weil entweder kann der Kunde einreisen oder der Kunde kann eben nicht einreisen. Wenn man an den Flughafen fährt und die Regelung sagt, der Pass muss 6 Monate über die Reise hinaus gültig sein und du kommst mit einem Pass, der ist nur 5 Monate über die Reise hinaus gültig, dann kannst du Glück haben und es ist jemand, es ist ein Grenzzollbeamter vor Ort, der ein Auge zudrückt. Aber in der Regel passiert das eigentlich nicht. Und wenn er das Auge zudrückt, könnte es sogar sein, dass du Probleme bekommst, wenn du in dem Land ankommst, weil du eben die Restriktionen nicht erfüllst. Und das kann sehr, sehr übel enden. Und deswegen wissen wir auch das Vertrauen zu schätzen unserer Kunden. Eine Sache, die ich aber ein Stück weit von dir revidieren muss, du hast gesagt, wir übernehmen die Haftung. Das ist nicht ganz richtig. An der Stelle, wir schreiben das auch immer mit auf, also wir können leider nicht komplett die Haftung dafür übernehmen, also wir übernehmen keine allgemeine Gewähr für die Richtigkeit der Informationen, weil wir einfach das Problem mit der Versicherung da an der Stelle haben. Das ist aber tatsächlich schon immer so gewesen, da gibt es auch am Markt keine Lösung, also egal wo man auch drauf geht, überall steht im Prinzip am Ende des Tages, kann nur die Botschaft rechtsverbindliche Aussagen treffen und auch da kann ich erfahrungsgemäß sagen, muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil das, was der Kollege aus der Botschaft in Berlin sagt, muss nicht immer mit dem in Einklang stehen, was die Kollegen zum Beispiel aus dem Konsulat in Frankfurt sagen oder dann in anderen Außenstellen. Das ist leider manchmal nicht ganz so einfach. Wir haben einfach den Vorteil, wir machen das jetzt 7 Jahre, 8 Jahre gibt es die Company demnächst, dass wir da einfach schon ein gewisses Netzwerk aufgebaut haben, einen Erfahrungsschatz haben. Wir wissen, wie man da vorgehen muss. Aber an der Stelle muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig teilweise sein.
Scheint ja doch sehr komplex zu sein. Wir sind mit 44 Millionen Abfragen. Das ist ordentlich. Ihr baut dieses System, und das ist für die Techies vielleicht interessant, aber auch für die Reisebüros, ja, ihr integriert hier überall. Ne?
Genau.
Das, lass uns mal einen operativen Prozess durchgehen. Ein Kunde kommt ins Reisebüro, bucht eine Reise nach Marokko. Okay, was passiert denn dann im Reisebüro? Die rufen ja nicht bei Dennis Zimmermann an und sagen, das ist die Situation, was muss ich jetzt machen?
Ja, das ist sogar ein großer Vorteil. In der Regel wird gar nicht bei uns angerufen, weil die Prozesse eben so logisch sind, dass man, also es gibt bei uns zum Beispiel auch gar kein richtiges Onboarding. Wir können den Prozess durchspielen, das heißt, jemand kommt ins Reisebüro, möchte eben genauso verreisen, spielt, Nationalität ist auch egal, weil wir alle Nationalitäten abbilden, das ist ja das Schöne dabei. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten für den XP. Der kann bei uns auf die Webseite gehen, auf web.passolution.de. Das ist aber der umständlichste Weg, würde ich sagen, obwohl der schon sehr einfach ist. Gibt Nationalität, Reiseziel an und bekommt dann die entsprechenden Infos. Gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das zur Verfügung stellen kann. Ja, und das ist dann im Prinzip der eine Weg. Und der zweite Weg, und das ist eigentlich der Weg, den wir allen unseren Partnern empfehlen. Du hast schon recht gesagt, wir haben super viele Schnittstellen. Wir haben, ich meine, es sind über 50, 60 Schnittstellen zu Systemanbietern. Also eigentlich das, was man nutzt, da sind wir in der Regel mit drin. Und der einfachste Weg ist tatsächlich, und da will ich einfach beide Player nennen, ist zum Beispiel über Pax Connect oder über UI Office. Warum? Weil, wenn ein Reisebüro zum Beispiel, dann dein Beispiel, den beiden Personen, dem deutschen und der polnischen Frau oder Freundin, dann die Informationen zur Verfügung stellt, muss er das ja theoretisch vor der Reise machen. Das wird immer wieder vergessen, weil zum Beispiel, wenn man das Ganze übers Mid-Office macht, ist die Buchung ja schon getätigt, dann werden die Unterlagen ja auch rausgeschickt, wo kein Kläger, ne, da kein Richter, also es muss nicht unbedingt irgendwelche Probleme bringen, aber sollte es mal zu Problemen kommen, wäre das ja theoretisch laut dem Gesetz nicht ganz korrekt. Deswegen empfehlen wir immer in der Angebotsphase, das ist eben die Pax Launch und eben UI Office, die beiden gängigen Systeme, und dort eben einfach unsere Informationen mit zu hinterlegen. Und die sind automatisch mit drin. Du gehst in die Pax Launch rein oder UI Office, hinterlegst einmal deine Zugangsdaten, lässt dich dafür freischalten und jedes Angebot, was du rausschickst, sind unsere Informationen mit drauf.
Aber du bist mir jetzt, glaube ich, nicht der Typ, der sagt, ja, reicht mir jetzt eigentlich, jetzt habe ich genug davon, sondern ihr entwickelt ständig weiter, ihr baut neu. Du hast mir gesagt, ein großes Thema ist für euch, und das finde ich hochinteressant, das Thema Reedereien.
Ja.
Weil Kreuzfahrten habt ihr jetzt doch ein neues Produkt irgendwie ausgewollt.
Genau.
Gleich was zu erzählen, weil die ja tatsächlich auf einer Reise ständig in neue Länder reisen, ne? Also ist das da die Hauptchallenge oder was ist es?
Also erstmal ist das ja im Moment, die Zahlen zeigen es ja auch, unser Wachstumsbereich bei uns in der Branche. Und die Komplikation liegt natürlich erstmal darin, dass man nicht klassischerweise 1 oder 2 Destinationen hat, sondern man hat in der Regel mehrere Destinationen. Dann kommt aber noch ein Punkt mit hinzu, der das Ganze wesentlich komplizierter macht. Und zwar, ich beschreibe das eigentlich immer ganz gerne in 3 Ebenen. Es gibt so die erste Ebene, das heißt, du und ich, wir haben Lust, nach Spanien zu verreisen, wir packen unseren Personalausweis ein, der muss gültig sein, kein Problem, wir erfüllen die gesetzlichen Anforderungen, brauchen kein Visum etc., alles gut. Dann gibt es die zweite Ebene, das sind so spezielle Regeln, wenn du zum Beispiel eine Landgrenze mit dem Auto überquerst oder zum Beispiel über den Seeweg kommst, also mit einem Kreuzfahrtschiff, dann brauchst du in manchen Fällen zum Beispiel kein Einreiseformular, das sind aber allgemeine Regelungen. Also es ist auch total egal, ob du mit Royal Caribbean, MSC kommst oder von welcher Grenze du dann rüberfährst oder welche Nationalität du hast, das ist halt dann einfach immer so. Das ist einfach Gesetz. Und dann gibt es die dritte Ebene und das sind die Regeln, die die Kreuzfahrtgesellschaften vorgeben. Und nehmen wir da zum Beispiel ein einfaches Beispiel. Wir betrachten TUI Cruises und wir würden jetzt gerne, wir sind jetzt nach Spanien geflogen, nach Barcelona und haben halt an unserer Reise anknüpfend eben noch eine TUI Cruises Kreuzfahrt und haben ja unseren Perser dabei, der über die Reise hinaus gültig sein muss und wir fahren ja auch nur durch Europa, also dürfte ja grundsätzlich nach den allgemeinen Regeln kein Problem sein. Dann kommt aber schon die Komplexität rein, um das Schiffsmanifest von TUI Cruises auszufüllen, muss mein Personalausweis mindestens 3 Monate über die Reise hinaus gültig sein. Oder der Reisepass 6 Monate, je nachdem, was ich dann halt mit mir mitführe. Ich meine, das wäre die Regelung. Auf jeden Fall abweichend von der gesetzlichen. Und wenn ich das dann schon nicht erfülle, kann ich nicht an Bord gehen, obwohl ich theoretisch die gesetzlichen Regelungen erfülle. Und da ist eben die Komplexität mit drin. Und wir haben etwas gebaut, dass wir genau das abdecken können. Das heißt, wir haben den Gesellschaften die Möglichkeit geschaffen, aufbauend auf unserer Basis diese Spezifikation hinzuzufügen. Die können dann zum Beispiel bei uns die allgemeinen Regelungen einfach rausnehmen und sagen, ich packe meine spezielle jetzt rein und das kann über unseren Cruise-Tool, was wir schon etwas länger haben, dann ausgespielt werden. Das geht aber auch per API. Das ist dann nochmal ein bisschen komplizierter, muss man an der Stelle sagen, weil die Schnittstellen da jetzt an der Stelle noch angepasst werden müssen, weil es im Prinzip in diesem ganzen Bereich noch keine richtige Datenbasis gibt. Das macht es ein bisschen schwieriger, aber wir sind gerade dabei, das alles zu lösen, auch mit dem Mid-Office-Anbieter. Jedes Reisebüro, was jetzt zuhört, wird wissen, wenn ich eine Kreuzfahrt über einen Mid-Office-Anbieter generiere, dann wird meistens nur die erste Destination ausgespielt, dann können auch nur die Einreisebestimmungen für die erste Destination zur Verfügung gestellt werden. Da sind wir aber gerade flächendeckend dran, das mit allen zu ändern, sodass das Problem zukünftig gelöst wird und wir wollen dann eben auch noch die cruise-spezifischen Informationen zur Verfügung stellen von den Partnern, die mit uns zusammenarbeiten.
Siehst du denn neben dem Thema Einreise weitere Felder, wo eure Technologie schon jetzt oder perspektivisch Einsatzmöglichkeiten hätte?
Wenn man jetzt quasi so ein bisschen visionär nachdenkt, ich glaube, dieses ganze Thema Non-Bookable Content wird sich auf kurz oder lang irgendwie zusammenfassen. Ich kann jetzt Stand heute nicht genau sagen, wie das aussehen wird, aber es gibt so viele Synergieeffekte in diesem Bereich, dass meiner Meinung nach da auch auf jeden Fall noch was passieren wird. Und dazu gehören gibt viele Bereiche, weil was ist Non-Bookable Content? Das ist einmal das, was wir machen, das ist das, was Jutter macht, das ist das, was andere Partner machen, Visa-Dienstleister, Informationsdienstleister, die Reiseführer zusammenstellen. Das ist ja irgendwie, das hängt ja alles irgendwie zusammen. Ist ja interessant für den Kunden, das zu wissen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das in der Zukunft alles noch stärker aus einer Hand kommt, dass es, man das bündeln kann, um den Kunden das wesentlich effizienter zur Verfügung zu stellen. Und dann könnte ich mir auch noch sehr gut vorstellen, das gekoppelt mit dem Thema KI, dass man sagt, okay, ich weiß, was mein Kunde mag, ich weiß, wo mein Kunde sich bewegt, ich weiß, was ich bei meinem Kunden platzieren muss deswegen, da sehe ich schon noch Potenzial, dass da einiges passieren könnte. Schreibt mal einen Prompt rein, schaut euch das an, wir machen das auch. Es ist noch sehr, sehr fehleranfällig, was da passiert. Ich kann da auch nur noch einen weiteren Tipp geben, gerade wenn man in den Bereich UK guckt, USA guckt, immer wenn zum Beispiel Links ausgegeben werden von zum Beispiel von dem ESTA oder von dem ETA, leider erkennt die KI da nicht die Differenzierung zwischen den offiziellen Seiten und gegebenenfalls Fake-Webseiten. Und wir hatten den Fall, oder wir haben das öfters gehört, dass Partner halt deren Kunden eben nicht bei uns auf den Link geklickt haben, zum Beispiel für UK, als das frisch eingeführt worden ist, sondern das woanders beantragt haben und dadurch etwas ausgestellt haben, was aber auf jeden Fall nicht die Einreisegenehmigung war. Und konnten trotzdem irgendwie am Ende alle einreisen, weil es war dann irgendwie so ein populärer Fall. Das war dann bekannter vor Ort und dann konnte man das irgendwie lösen. Beim ESTA würde das nicht funktionieren, dann kommt man auch auf jeden Fall nicht rein. Und da ist die KI auf jeden Fall noch sehr, sehr fehleranfällig.
Wie setzt ihr das ein, um die umzuchecken? Ne? Also um selber zu prüfen, ja, ist das alles richtig, was wir sagen? Und wir müssen dann quasi ein zweites Bild aufmachen, weil du gehst ja davon aus, dass das Reisende das auftun, dass die sagen,
ja,
okay, mein Betriebssystem, mein Handy weiß jetzt, ich fliege nächste Woche nach Japan und erinnert mich an die Flugtickets, erinnert mich an meine Hotelreservierung, was steht alles schon drin. Es könnte ja dann auch mich einfach daran erinnern, check deinen Reisepass oder ähnlich.
Ja, machen wir genauso.
Ja, macht ihr auch
so. Machen wir auch so. Also wir lassen uns da Informationen zukommen. Wir nutzen das natürlich auch für sehr, sehr spezifische Fälle, für Recherche, für erste Informationen, um ein bisschen Überblick zu bekommen. Sollte man auch machen. Also es ist halt die simpelste Lösung. Das war vor 5 Jahren, sah es noch ganz, ganz anders aus. Aber heute mit ChatGPT und Co. Eröffnen sich einfach ganz, ganz neue Möglichkeiten, wodurch man einfach gerade alles, was im Bereich Recherche ist, Aufbereitung ist, alles, was damit zusammenhängt, wesentlich effizienter arbeiten kann. Das nutzen wir natürlich täglich.
Wahrnehmung seid ihr ja dann schon auf dem Weg, so ein digitaler Reisebegleiter zu sein, der dann mehr muss, als nur mich daran zu erinnern, ob mein Pass gültig ist. Ne? Weil es könnten sich auch während der Reise Dinge ereignen.
Ja,
Sachen schweren. Habt ihr da zusätzliche Datenbasen oder wie funktioniert das bei euch?
Also bei uns liegt da schon sehr, sehr stark der Fokus auf den Einreisebestimmungen. Nichtsdestotrotz, wenn du zum Beispiel die Kreuzfahrt können wir wieder gut nehmen und du hast die Weltreise und du bist bei der Destination 2 und es warten noch 10 und es ändert sich etwas in der Zwischenzeit, dann würdest du es von uns zum Beispiel auch gepusht bekommen.
Und ihr kriegt dann, genau, das wird dann also immer wieder gepusht.
Und, genau.
Ja. Und ich werde als alt, das heißt, ihr seid auch am Kunden dran.
Können wir, genau. Also
schickt ihr ans Reisebüro.
Also wir können beides. Wir schicken es ans Reisebüro, wir können es auch direkt an den Kunden schicken. Wir lassen, also alles, was wir immer bauen, lassen wir optional. Wir merken aber eine ganz klare Tendenz, dass man sich eher wünscht, dass wir das direkt an den Kunden kommunizieren, weil im Moment halt einfach wirklich auch viel in diesem Bereich passiert. Wir haben die ganzen politischen Ereignisse, die sehr, sehr starke Auswirkungen auch immer auf das Thema Einreisebestimmungen haben. Wir haben dadurch auch immer eine erhöhte Verunsicherheit bei den Kunden. Und wenn du halt ein hohes Volumen an Kunden hast, dann schaffst du es ja auch gar nicht, jeden zu kontaktieren. Und durch die Automation bei uns kannst du es halt einfach direkt an ihn rausschicken. Und wir kommen ja eh als Name beim Endkunden nicht vor. Das wollen wir ja auch gar nicht. Wir wollen niemanden da irgendetwas wegnehmen, sondern wir wollen nur unterstützen.
Also.
Genau, klar. Also wir...
Reisedaten, Kundendaten, bleibt alles beim Presse. Bleibt. Ihr kriegt letztendlich nur einen Kenner mit den Informationen, die ihr benötigt.
Genau, genau.
Vorstellen, Reisebüro sagt am Anfang, nee, ich möchte das alles selbst machen. Und wenn sie dann merken, das ist doch eine ganze Menge Arbeit und eigentlich ist es viel bequemer, umzustellen auf schick du mal weg, dann wird das so umgestellt. Ist das ungefähr so der Weg oder?
Das ist tatsächlich, also ich würde sagen, die Tendenz geht schon auch eher dahin, dass man sagt, man überlässt es uns. Aber wie du schon richtig beschrieben hast, am Anfang war es schon oft so, dass quasi erstmal die Meinung war, nee, wir möchten gerne erstmal alles bekommen. Aber es ist halt einfach zu viel. Also der Bereich ist einfach zu komplex und es ist einfach zu viel geworden, dass man das in der Regel mit den Teams, die man hat, abgearbeitet bekommt. Und dadurch sehen wir eine ganz klare Tendenz in Richtung, okay, wir nutzen die Services, aber wir schicken es direkt dem Kunden und nutzen es, unterstützen. Und wenn es dann nochmal Rückfragen gibt, also es gibt bei uns die Möglichkeit, dass man quasi, wir haben so, wir nennen das Endkundenlinks, das heißt, jeder Kunde hat quasi wie so eine eigene Seite, wo er seine Bestimmungen hat. Und auf die kann er zugreifen bis zum Ende der Reise. Und darüber kann dann auch eben diese Notification, also die Benachrichtigung stattfinden. Und parallel bieten wir den Reisebüros an, dass sie entweder für jeden Link eine Benachrichtigung bekommen können oder eben nur für eine Destination. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sehr, sehr stark bin im USA-Geschäft und ich möchte nur wissen, wenn sich dort etwas ändert, dann kann man das bei uns einstellen, dann bekommt man eine Info und dann kann man ja auch proaktiv auf seine Kunden zugehen. Also man ist bei uns wirklich maximal flexibel in der Handhabe, wie man das gerne machen möchte.
Lass uns mal ganz kurz zurückgehen zur Unternehmensstory.
Ja.
Ich meine mich zu erinnern, dass ich deine Präsentation, hast du mal präsentiert auf den VR-Innovationstagen in Berlin?
Ja.
Als sie ganz am Anfang war, irgendwie.
Ja.
Dann ist das, gab es natürlich noch kein Jahr oder sowas, war heute ganz fresh oder anderthalb, aber war das jedenfalls sehr frisch in Berlin im Marshallhaus, standst sogar auf der Bühne, hast da mitgepitcht als Startup auf jeden Fall. Wenn du mich heute siehst, was würdest du anders machen und was habt ihr tatsächlich pivotiert, also verändert in eurem Geschäftsmodell im Vergleich zu der ersten Idee, die ihr damals hattet? Habt ihr sehr oft angepasst oder seid ihr sehr straight im Weg gegangen?
Also ich würde sagen, wir gehen schon einen sehr, sehr straighten Weg. Das hat man ja auch gesehen. Wir haben bisher zum Beispiel auch noch nie unser Business-Geschäftsmodell geändert. Die Preise sind seither stabil gewesen. Wir haben eine neue Produktversion natürlich mit rausgebracht, wo wir ein klein wenig Geld mehr nehmen, als wir es vorher genommen haben. Rückblickend betrachten, ich finde, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Wenn ich jetzt natürlich einen ganz anderen Wissensstand hatte als damals. Aber ich glaube, jeder, der und die meisten, die ja auch ein Reisebüro führen, sind ja auch selbstständig und machen ihr eigenes Ding. Man ist ja auch irgendwie in so einer Art Rausch. Und wir haben niemals alles richtig gemacht, aber so wie wir es gemacht haben, hat es irgendwie gepasst. Genau. So. Und ich bin super dankbar dafür, wie alles abgelaufen ist. Auch die Chance beim VIR damals. Also wenn ich daran zurückdenke, bin ich schon wieder ein bisschen nervös, als ich damals das erste Mal auf dieser großen Bühne stand und das halt einfach vorstellen durfte, was wir da machen. Und ich glaube nicht, dass man großartig was anders machen würde. Bestimmt gäbe es da an der einen oder anderen Stelle, wo man sagen könnte, hey, hier hätte man besser agieren können. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich rückblicke, wir sind super zufrieden, wir haben ein tolles Team, wir haben tolle Leute, die bei uns arbeiten. Ich glaube, sagen zu dürfen, dass wir auch ein gutes Standing in der Branche haben, was uns zum Beispiel auch super wichtig ist. Also wir bleiben lieber im Hintergrund, aber ich glaube, wir sind trotzdem irgendwie der sympathische Partner, den man erreichen kann, wo man weiß, wenn man auf uns zukommt, dass wir auch gerne weiterhelfen und das Arbeiten macht Spaß. Und ich finde, wenn es am Ende des Tages Spaß macht, dann kann es gar nicht so falsch sein.
Natürlich ist es auch ein sehr hohes Maß an Vertrauen, was ihr genießt, weil ihr gebt ja mit wirklich wichtigen Informationen, die durchaus fürs Business der Touristik relevant sind, einfach raus an Kunden und macht das so. Ich habe mich damals gefragt, als ich dich auf der Bühne gesehen habe, das ist schon eine coole Idee, aber warum machen die das nicht alle selbst, die Veranstalter? Und also warum macht das keiner? Ne? Also habt ihr wie Uridee? Also wie seid ihr aufgekommen und gesagt, sowas bräuchte man jetzt? Aber waren die anderen zu langsam und hier an einem richtigen Zeitpunkt agil genug?
Also ich glaube, warum man es nicht selber macht, das ist dann ja schon teuer. Also wenn du es selber machst, dann kostet dich das natürlich mehr Geld, als wie wenn du es einkaufst. Es ist eine sehr starke Nische. Ich glaube auch zum Beispiel, wenn man das jetzt einfach mal auf andere Softwarepartner sieht, was ist unser großer Vorteil? Unser großer Vorteil oder das, dadurch, dass wir quasi eine komplett neue Company sind, eine komplett neutrale Company sind, arbeitet jeder gerne mit uns zusammen. Wenn es jetzt von einem Mid-Office-System, von einem Preisvergleichssystem gekommen wäre oder von einem Reiseveranstalter, dann ist es ja schon irgendwie ja gebrandet und es liegt bei jemand anderen. Damit würde es natürlich jemand anderen wieder schwerer fallen, damit zusammenzuarbeiten. Und du kennst unsere Preise, diese liegen bei 10 und 15 Euro. Wenn du quasi als Partner oder du das nur deinem Kunden anbietest und das selber aufbaust, dann wirst du halt natürlich auch ganz andere Preise aufwerfen, weil du eine viel geringere Zielgruppe hast, erstmal im ersten Schritt. Und ich glaube, das war einfach unser großer Vorteil.
Könnt ihr irgendwie skalieren? Können die nach gerade ins Ausland zu gehen oder solche Sachen zu machen?
Also im Moment liegt unser Fokus auf den Cruise-Bereich. Also wir wollen gerne das, was wir jetzt schon, also Nico Cruises ist jetzt mit unserer neuen Lösung live, TUI Cruises ist auch schon live, wo wir die Informationen zur Verfügung stellen können. Das heißt, wir werden uns auch weiterhin darauf relativ stark konzentrieren, dass wir da noch die ein oder anderen Kreuzfahrtveranstalter für uns gewinnen können. Das sind dann meistens auch Unternehmen, die im Ausland tätig sind, beziehungsweise aus dem Ausland kommen. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, auch im Ausland unser Produkt anzubieten. Wir haben erste Kunden in den Niederlanden, wir haben Kunden in Belgien, wir haben Kunden in Luxemburg, wir haben Kunden in Australien. Wir haben jetzt einen neuen Deal in Südafrika gemacht mit einem Partner, auch super cool, super sympathisch. Also wir halten uns da unsere Ohren weiterhin offen, aber unsere Strategie liegt tatsächlich weiterhin auf unsere Fokusmärkte. Und wir planen im Moment ein paar neue Dinge, die wir auch in ein paar Wochen dann mit der Branche teilen können.
Die kannst du jetzt noch nicht
sprechen. Kann ich jetzt noch nicht drüber sprechen, würde ich gerne, aber kann ich noch nicht. Also das wird auf jeden Fall dann jetzt demnächst mal kommen und haben da schon noch einige Ideen, was man noch tun kann.
Dann freue ich mich auf die nächste Runde, wo du dann von den neuen Dingen erzählst. Und danke dir an dieser Stelle ganz herzlich, weil das ist so eine Geschichte. Ich finde es großartig, einfach mal Companies aus dem Maschinenraum rauszuholen, bisschen ins Licht zu stellen. Nehmen wir Unternehmensgeschichte, nehmen wir sympathischen Auftrittsweise und der relativ simple Idee, wir lösen ein Problem, das wirklich alle haben, ist ja doch eine ganze Menge mehr entstanden. Ihr habt einfach Prozesse digitalisiert, die digitalisierungswürdig sind und die das Leben einfach machen. Also Herzlichen Dank, Dennis Thiemann von Passolution, für den Besuch im Studio.
Vielen Dank, Roman.
Und allen, die bis zu Ende gehört haben, danke fürs Weiterdenken und bis zum nächsten Mal im Podcast der Touristik.
Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Travelholics Media.